Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Vor 60 Jahren wurde das Filmmuseum in Wien gegründet. Bis heute ist das Haus im Zentrum der Stadt, im Gebäude der Albertina, eine feste Adresse für Kinofans aus ganz Europa. Die Gründer Peter Kohn-Lechner und Peter Kubelka wollten 1964 mit dem Filmmuseum den Kollegen in Paris und Berlin gleichziehen und einen Ort für alle Spielarten des Kinos schaffen. Heute ist das Filmmuseum Wien vor allem dafür bekannt, keine Berührungsängste mit den populären Kinoformen zu haben. So gibt es im Herbst zum Beispiel eine Filmreihe zu Filmen über Unterwasserwesen. Vor dem Eingang steht der schöne Satz: Das Filmmuseum ist eine Cinemathek, die Ausstellungen finden auf der Leinwand statt. Ich konnte letzte Woche in Wien mit dem aktuellen Leiter Michael Löwenstein über die Geschichte des Filmmuseums zum 60. Jubiläum sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, welche ersten Erinnerungen er denn mit dem Filmmuseum verbindet.
Meine erste Begegnung mit dem Filmmuseum war Mitte der 1990er Jahre, als Martin Scorsese in Wien war. Also ich war so ein klassischer Fall eines Studenten, der damals schon viel ins Kino gegangen ist, mit meinem damals Studienkollegen und Wohngemeinschaftsmitbewohner Dominik Kamalzade, selber dann Filmkritiker geworden und jetzt Leiter des Filmfestivals hier in Österreich. Und wir waren natürlich neugierig, Martin Scorsese zu sehen. Und ich erinnere mich, dass wir natürlich keine Chance hatten, irgendeine Vorstellung in Anwesenheit von Scorsese zu besuchen. Aber wir gingen dann in Mean Streets. Und ich erinnere mich an so zwei ganz widersprüchliche Impulse, nämlich einerseits die unglaubliche Qualität der Projektion und einfach dieses Erleben einer wirklich konzentrierten und gleichzeitig sozusagen versunkenen, kontemplativen Kinoerfahrung. Aber rundherum all dieses Ritual von eingefleischten Cinephilen. Also das war so eine Erfahrung, wo wir nachher gesagt haben, toller Film, fantastisch, dass man so etwas hier sehen kann, aber das ist schon ein merkwürdiger Ort. Das ist wie ein Club, zu dem man nicht dazugehört. Ich denke, das ist etwas, was Cinemathéken sowieso immer ein bisschen anhaftet. Also einerseits verstehen sie sich so, als so etwas wie eine Speerspitze fortwährender Erneuerung, wollen nicht erstarren, wollen keine Orte von Liebhaberei sein. Andersrum sind es natürlich zutiefst Orte von Liebhaberei und auch Verehrung. Also so diese Impulse, mit diesen Impulsen zu arbeiten, ist einfach eine Herausforderung, aber gleichzeitig eine wunderbare Aufgabe. Aber das war so eine Erstbegegnung und dann war die nächste Begegnung, das müssen dann ein, zwei Jahre später gewesen sein, der Beginn von Peter Kubelkas zyklischem Programm Was ist Film? Das wirklich so etwas wie ein Curriculum, vor allem für junge Menschen, in Richtung des unabhängigen Films und des avantgardistischen Filmes ist. Und ich war in einer Vorführung, wo ich Wavelength, einen Film von Michael Snow, das erste Mal gesehen habe, der aus einer einzigen langen, langen Einstellung, einem Zoom auf eine Wand und dazu einer Geräuschkulisse besteht. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Also, dass ich so etwas, was ich sonst nur aus meinen Theatererfahrungen kannte, also Stücke, die auch provokativ mit Dauer und mit Wiederholung arbeiten, mit den schmutzigen Elementen des Alltags. Also das war wie in ein Castorf-Stück gehen. Nur das in einem Reproduktionsmedium, etwas, was Menschen so wütend macht, dass sie türschlagend den Saal verlassen und gleichzeitig ein audiovisuelles Erlebnis, das mich wirklich in Trance versetzt hat. Also da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass wirklich mein Horizont massiv erweitert wird in nur einer Dreiviertelstunde, denke ich anders über Film nach. Und das ist so, das bleibt dann schon hängen. Da erinnert man sich auch 30, 35 Jahre später noch gut daran.
Sie haben das Filmmuseum 2017 übernommen und mussten es wahrscheinlich durch eine Zeit navigieren, die das Kino eh nie so erlebt hat, also durch die Corona-Pandemie. Und in dem Moment, wo die Kino schließen musste, gab es ja in Anführungsstrichen kein Filmmuseum. Und ich frage mich, und wenn ich mit Kinobetreibern spreche, auch mit Leuten, die Filmmuseen leiten, da geht es gar nicht mehr darum zu öffnen. Ich glaube, die Zeit ist ganz gut abgearbeitet. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das Publikum wieder? Und ich weiß nicht, wie ist das mit dem Filmmuseum in Wien jetzt zum 60-jährigen Jubiläum? Ist man wieder da, wo man vor der Pandemie war? Kann man überhaupt auf diesen Stand zurückgehen? Muss man anders denken, wenn es darum geht, Zukunft, Publikum, Filmmuseum?
Für mich ist wie für viele andere die Zeit der schlimmsten apokalyptischen Fantasien von wegen Untergang des Kinos oder das ist jetzt tatsächlich das Ende dieser Form von sozialem, kulturellem Erleben, das ist, denke ich mal, abgesagt für einige Zeit. Also ich sehe im Gegenteil eigentlich ein sehr lebendiges und starkes Interesse von Menschen, wieder Kulturveranstaltungen zu besuchen. Das gilt für Konzerte genauso wie für Kino. Auf den Höhen puncto Publikumszuspruch, auf dem man noch ein paar Jahre auch vor Covid war, Da sind wir nicht und ich bin auch skeptisch, ob wir wieder zu dieser Höhe kommen. Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass doch ein großer Teil der Alltäglichkeit von Kulturbesuchen schon Jahre vor Covid angefangen hat, zurückzugehen. Und im Prinzip ist ein Wendepunkt 2014, 15 tritt ein. Da werden langsam die Gelegenheitsbesuche weniger. Und zwar, wir gehen um geringfügig zurück, aber stetig. Jedes Jahr wird der Gelegenheitsbesuch weniger und weniger, während die Mitgliedschaften stabil bleiben bei uns. Also daran kann ich sehen, dass man sozusagen ein treues Stammpublikum hat und eine große Bindung. Aber so dieses spontan ins Kino gehen, dass Menschen im Zuge ihrer Abendgestaltung oder Tages- oder Wochenendgestaltung einfach beschließen, unvorbereitet oder aufgrund von Impulsen, die jenseits von einem Abo-Modell oder so sind, reinzugehen, das ist im Abnehmen. Und ich glaube, das wird jetzt wirklich für uns spannend. Wir sehen viel mehr junge Leute jetzt zu uns kommen. Wir haben jetzt auch neulich dieses Non-Stop-Kino-Abonnement angefangen bei uns mit einzuführen, also so eine Art Eat-All-You-Can-Karte für Programmkinos. Das hat bis jetzt tolle Resultate, also da kommen tatsächlich viele junge Menschen pro Vorstellung, die sonst das Filmmuseum nicht kennengelernt hätten. Da bin ich jetzt neugierig, ob sich aus dem sozusagen eine neue Alltäglichkeit des Kinobesuchs wiederentwickelt. In meiner Alterskohorte, ich bin 50 heuer, da habe ich gesehen, dass Corona eigentlich noch beschleunigt hat, so eine Tendenz, die aber auch schon davor da war. Es ist einfach so kommod und so praktisch, dass man auf so vielen Kanälen Filme mittlerweile sehen kann, dass man gerade, wenn man so in den seinen 40ern bis 50er Jahren ist, womöglich sogar Kinder hat, berufstätig ist schon eine Weile und mit all diesen Annehmlichkeiten dann manchmal denkt, nun soll ich jetzt rausgehen und mir mühsam aus dem Programm rausklamüsern, wo läuft denn dieser Film jetzt? Oder sehe ich einfach im Internet nach, welcher Streamingdienst ihn anbietet? Und das ist, glaube ich, gerade für so etwas wie den Mittelstand, der ganz stark den, vor allem den Programmkino- und Arthouse-Bereich getragen hat, das ist tatsächlich ein Dämpfer gewesen. Also da bin ich neugierig, wie das in den nächsten Jahren sich entwickelt.
Denkt man denn auch kuratorisch dagegen und überlegt sich dann auch Programme, die dann vielleicht auch diesen Bewegungen etwas entgegensetzen? Also wenn ich jetzt auf das Jahr 2024 gucke, dann sehe ich sowas wie die Seeungeheuer im Film. Und das ist natürlich schon so spannend, wenn man das ganze Schwimmende, die schwimmenden Schlangen, die Monster aus der Tiefsee, das spricht natürlich mehr als nur den harten Cinephilen an, nicht wahr?
Ja, definitiv. Man muss dazu sagen, das Filmmuseum ist immer schon weniger streng gewesen als sein Ruf. Peter Kohnlechner beispielsweise stand immer ganz gern im Schatten des übermächtigen Peter Kubelka und sozusagen den apodiktischen Aussagen wie ausschließlich Originalfassungen, das Kino ist nur für Kenner. Kohnlechner hat jedes Jahr immer die besten Filme aus dem Forum in Berlin nachgespielt, also als zu dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, Filmmuseum macht nicht Festival, der hat einen ganzen Monat im Prinzip das Forum nachgespielt. Und auch Alexander Horbert, mein unmittelbarer Vorgänger, der ja 16 Jahre das Museum geleitet hat, war ja wirklich kein Kind von Traurigkeit in puncto Berührungsängste in Richtung populäres Kino. Was sich aber doch gravierend geändert hat, ist, dass wir über die äußere Form und vor allem die Struktur von Retrospektiven anders denken. Das Filmmuseum hat früher monolithische große Retrospektiven mit bis zu 50 Filmen hingewuchtet und da hatte man ein treues und vor allem ein substanziell starkes Publikum, das gesagt hat, ja, ich komme jetzt und sehe mir mal 20, 25, 30 Filme da an. Das funktioniert heute in der Form nicht mehr. Es ist so ein fragmentiertes Feld. Ich habe so viel Auswahl im Prinzip jetzt hier in Wien, vor allem zwischen Retrospektiven, verschiedensten Reihen, Festivals, die laufen, Kinostarts, die ja auch nicht mehr lineare Starts sind, sondern lauter kleine Einzelevents, dass wir einfach gemerkt haben, wir haben bei manchen Retrospektiven viel Publikum, das mit sehr schuldigen Gesichtsausdruck nachher kommt und sagt, ich kann das unmöglich alles anschauen. Ich komme zur Eröffnung und ich suche mir einen Film aus und dann kann ich zumindest sagen, ich habe beispielsweise jetzt die Langzeitdokumentarfilme gesehen. Wir machen trotzdem noch diese großen und auch wirklich lang vorbereiteten, wirtschaftlich natürlich komplett unrentablen, anspruchsvollen Reihen, weil das ist ein wissenschaftlicher und kultureller Auftrag, den wir haben. Aber natürlich, das ist nicht integrierbar in ein sozusagen mittlerweile größtenteils von Browsing und Ausprobieren eingeübten Form von Kulturleben. Also machen wir kleinere Reihen, wir machen überschaubarere Specials, wir unterbrechen manchmal Reihen, wir haben diese Collection on Screen eingeführt, wo wir kleine Schwerpunkte machen, die tatsächlich konsumierbar sind, zwischen 6 und 20 Filme beispielsweise zu einem Thema, einem Genre, einem Autor, wiederkehrende, jeden Sonntag ist immer Collection on Screen Tag. Das wird sehr gut angenommen. Wenn man jetzt sagt, ich kann mir nicht den gesamten Akira Kurosawa anschauen, aber eine Auswahl von 6 Must-See-Kurosawas, das geht.
Ich habe immer den Eindruck, wenn ich dann die Monatsprogramme sehe, dass gerade das Filmmuseum in Wien sehr stark auch am Puls der Zeit ist. Vielleicht hat das ja auch was mit so einem Gefühl für Gegenwart zu tun. Und wenn ich jetzt sehe, dass im Mai das Kino von Amos Gitai im Vordergrund steht, also dem sehr berühmten israelischen Filmemacher, der auch seinen neuen Film auf der Berlinale dieses Jahr gezeigt hat, frage ich mich, ist das auch so gedacht, wenn wir jetzt an die Situation im Nahen Osten denken, dass dieses auch ein politisches Angebot ist, sich mit Gegenwart auseinanderzusetzen?
Das ist definitiv so gedacht. Mit der Retrospektive Amos Gitai im Mai haben wir einerseits es mit einem zufälligen Zusammenkommen zu tun. Wir haben das erste Mal vor 4 Jahren über eine Gitai-Retrospektive konkret gesprochen. Damals noch mit unseren Kollegen in Jerusalem, haben uns dann für eine andere Schau zum israelischen Dokumentarfilm entschieden. Und die Gespräche mit Amos Gitai laufen jetzt ganz konkret auch mit der zeitlichen Planung für die Retrospektive seit fast 14 Monaten. Da war noch nicht zu denken natürlich von dem Anschlag vom 7. Oktober und dem Krieg in Gaza. Dahingehend ist das eine komplette Koinzidenz. Im größeren Zusammenhang von Kino und Gegenwart gedacht natürlich nicht. Also die Beobachtung, dass wir versuchen, wirklich uns mit der Gegenwart auseinanderzusetzen und dass die Beschäftigung mit Film immer auch eine wache Aufmerksamkeit für die politische Gegenwart und soziokulturelle Gegenwart beinhaltet, das steht für mich außer Frage. Also das war tatsächlich auch bei mir eine Antrittsansage. Und ich würde jetzt für unser 60. Jubiläum sozusagen auch nochmal den Satz von Peter Kronlechner und Peter Kubelka, das Ausstellungsobjekt ist der Film, noch ergänzen und sagen, aber das Anschauungsobjekt ist immer die Welt. Anders geht das gar nicht. Zumindest die Fragen sollten auf der Leinwand Platz finden. Ich sage nicht, dass wir immer Antworten geben können. Und Gitai ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Das war nicht geplant, aber ich halte es jetzt gerade in dieser extremen Polarisierung, die stattfindet, wo es ja fast kein differenziertes Reden mehr auch über Israel als Nation gibt. Im Gegenteil, eigentlich sozusagen Israel kulturell wie politisch eigentlich so etwas wie sein Existenzrecht direkt wieder abgesprochen wird. Mehr denn je notwendig, auch tatsächlich intellektuelle, differenzierte, künstlerisch prononcierte Positionen auszustellen, damit man sich damit auseinandersetzen kann. Man hofft natürlich, dass Menschen sich dann diese Filme ansehen, auch anwesend sind, wenn Amos Gitai in Wien ist, um sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen und nicht sozusagen im Vorfeld schon dagegen anzubrüllen, virtuell oder physisch. Ja, wenn man diese Hoffnung nicht hat, dass Kino auch ein Austragungsort, und zwar ein kultivierter, zivilisierter Austragungsort für wichtige Gegenwartsdebatten ist, na, dann sollte man das ja eh nicht machen.
60 Jahre Filmmuseum, das ist eben nicht nur Filme zeigen, ich war nicht nur auf der Leinwand, das ist auch Archivieren, das ist auch Forschen. Was sind da derzeit die Schwerpunkte? Ich weiß, Sie verwalten ja auch zum Beispiel so spannende Dinge wie den Vorlass von Michael Haneke, in dem ich jetzt auch gerne rumkramen würde. Was sind denn so gerade die Schwerpunkte des Filmmuseums? Wohin geht die Reise dahingehend?
Wir haben so mehrere größere Linien, die wir eh schon seit ein paar Jahren in so verschiedensten Ausprägungsformen und Intensitätsgraden verhandeln. Und die bewegen sich immer bei uns zwischen im Prinzip zwei Polen. Einerseits Kino als Kunstform und Film als Kunstform, aber auf der anderen Seite auch als Kulturtechnik und zeithistorisches Dokument. Und wir haben konkret gerade zwei Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die in einer langen Tradition mittlerweile schon stehen, Auseinandersetzung mit so einer Form von Geschichte von unten im Film, Amateurfilme, aber auch vernachlässigte kleine Gattungen wie Industrie- und Werbefilm, Gebrauchsfilm und wie sie sich mit städtischem Umfeld befassen. Das ist seit 15 Jahren fast schon ein Schwerpunkt, seit 20 Jahren eigentlich schon ein kleiner Schwerpunkt, an dem ich auch früher schon beteiligt war. Zum anderen haben wir es erweitert auch um eine Auseinandersetzung über Filmdokumente von, damals hieß es noch schwul-lesbischer Bewegung und jetzt würde man LGBTIQ+ sagen, Also wie haben Menschen ihre Lebenswelt eigentlich einer Form der Illegalität gelebt? Ja, Österreich hatte ja eine Gesetzgebung bis in die 1970er Jahre, die extrem restriktiv homosexuellen Menschen gegenüber war und bis in die 1990er Jahre zum Beispiel ein Werbeverbot hat und Vereinsverbot für, wie man damals noch sagte, gleichgeschlechtlich liebende Menschen. Wie hat sich so ein Leben selbst dokumentiert im privaten, auch wie im sozusagen semi-privaten Bereich? Das ist ein Forschungsprojekt, das eine Kollegin von mir hat, das auch ein Habilitationsprojekt ist, das finde ich wahnsinnig spannend ist. Und zum anderen beschäftigen wir uns aber auch immer wieder mit der Technischen Universität Wien und mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Digital History einfach mit Fragen, wie verändert die Digitalisierung und vor allem der Einsatz von KI auch unsere ganze Wahrnehmung von so etwas wie Archiv und kulturellem Gedächtnis. Also das sind Fragen auch wiederum, die sehr aktuell sind und natürlich weit vom unser Ausstellungsort ist die Leinwand hinein auch in den Bereich jetzt von ganz aktuellen Technologiedebatten geht.
Michael Löwenstein, Leiter des Filmmuseums in Wien, das dieses Jahr 60. Geburtstag feiert.